Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit ganz besonderen Gästen und mit einem ganz besonderen Thema. Wir sprechen heute über Werbewirkung, die richtigen Methoden und Instrumente in den Bereichen, wie erfasst man überhaupt Werbewirkung, wie bewertet und wie steuert man Werbewirkung. Herzlich willkommen Martina und Ben von Pilot. Moin!
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Hi Erik, moin.
Ich freue mich sehr, wir haben uns ja richtig was vorgenommen. Ich freue mich sehr mit euch über dieses ja nicht ganz triviale, aber aus meiner Sicht wahnsinnig wichtige Thema zu sprechen. Bevor wir einsteigen, bitte stellt euch doch selbst vor. Liebe Martina, magst du anfangen?
Ja, super gerne, danke. Ja, mein Name ist Martina, ich bin seit über 20 Jahren bei Pilot, habe das auch mitgegründet. Wir sind eine super gewachsene Agentur, Media-Kommunikationsagentur. Wir sind mittlerweile 500 Kollegen. Wir bedienen im Prinzip das gesamte Spektrum der Kommunikationsplanung, über alle Kanäle, über alle Themen. Wir sind, wie sagen immer, 60 Spezialisten bei uns im Haus, die über alle Gewerke das Beste für die Kunden tun wollen.
Sehr gut. Du hast es gerade schon gesagt, ihr bedient praktisch das ganze Spektrum. Yes. Pilot ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Hamburger Gewächs, glaube genau. Ich, mittlerweile mindestens 21, deutschlandweit.
Ja, deutschlandweit. Wir sind 99, haben wir uns gegründet, sind jetzt an mehreren Standorten von Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Nürnberg, Mainz und bedienen wirklich alle Themen. Felder, alle Kundenfelder sind bei uns vertreten.
Das heißt, ihr seid nicht schon immer digital, also seid ihr bestimmt früh geworden, aber ihr wart auch schon klassisch unterwegs mit so wie man das früher gemacht hat, mit
ja,
Print und TV.
Absolut. Also unsere Gründungs, nicht Mythos, aber unsere Grundthematik war damals, wie es vor 23 Jahren der Fall war, das Thema Cross-Media. Das war so die Geburtsstunde, dass man die Dinge zusammenbringen wollte. Ja. Und daran haben wir auch weiterhin gearbeitet. Also das Integrierte, das ist das nächste Buzzword in dem Zusammenhang, stand immer ganz oben bei uns auf der Fahne und das treiben wir auch weiterhin voran. Also eben nicht in Silos denken, sondern schön zusammen und immer übergreifend denken und handeln über alle Plattformen hinweg.
Und was ist deine Rolle bei Pilot?
Ja, ich bin zuständig für das ganze Thema Forschung, Research und Analytics, klassische Konsumentenbefragung, aber auch tiefgehendere Analysen, Modellierung, Customer Journey Analysen, das wozu wir nachher auch noch später kommen werden. Parallel dazu bin ich verantwortlich für den Strategiebereich, haben wir ein großes Team mittlerweile. Ja, und das sind so die Themen klassische Ad-Hoc-Forschung, Grundlagenstudien, Ad-Hoc-Studien, die wir für unsere Kunden durchführen.
Dann hast du ja, da du ja, du sagst ja, du hast, machst ja schon ein Weilchen, dann hast du ja vermutlich die unterschiedlichen Wellen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, welche Verfahren gerade in Mode waren, aber es ist natürlich nicht nur eine Mode, sondern es ist auch eine Frage der Möglichkeiten und der dominanten oder der führenden Mediaarten, ne?
Ja, es sind von beiden Seiten, wie du schon gerade sagst, ist einmal die Frage der Medien, der Kanäle, die hochgespült wurden. Früher eben, wie muss man wirklich sagen, die klassischen Medien, TV, Print, Kino, Radio. Und dann ging es ja direkt los 2000, als wir auch gegründet haben, mit digital, mit diesem Digital und über Display, Video, später Google etc. Und daran haben sich natürlich auch immer die Methoden orientiert, in denen wir unterwegs gewesen sind.
Da werden wir gleich einsteigen. Yes. Aber bevor wir einsteigen, lieber Benjamin, du bist jetzt auch bei Pilot. Ich erinnere mich aber, dass du stell dich doch selbst vor, ich erinnere mich, dass du noch vor gar nicht so langer Zeit in einem anderen, ja auch nicht ganz erfolglosen Agenturkonstrukt unterwegs warst.
Ja genau, hi, ich bin Benjamin, bin jetzt seit einem Jahr bei Pilot, relativ genau seit einem Jahr, habe vorher knapp 15 Jahre bei Performance Media gearbeitet, das haben wir aufgebaut, ich glaube 2006 war das gegründet, als Digital Media Spezialist für Banners, haben das dann über die Jahre ausgebaut mit Search, mit Social, mit Attributionsthemen etc. zum digitalen Mediaagentur Full Service Angebot und freue mich jetzt seit einem Jahr auch mal die klassischen Medien sehen zu dürfen, das lernen zu dürfen und insbesondere das Thema, wo wir auch gleich drauf zu sprechen kommen bezüglich Cookies gehen aus dem Markt raus etc. Da kommt ja übergreifende Forschung und übergreifende Werbewirkungsbeschreibung deutlich stärker zum Tragen. Das ändert sich im Markt gerade massiv und deswegen bin ich extrem gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich erstmal. Ich bin auch richtig nervös, weil ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, gerade im Dialog mit Martina, dass ich zum Beispiel auf Seiten der Begriffsdefinition entweder nicht mehr ganz richtig lag oder zumindest eine Prägung hatte aus diesem rein digitalen Silo, aus dem ich ja eher komme und mich gemerkt habe, guck mal, in der größeren Werbewirkungswelt werden manche Begriffe anders betrachtet. Ich hab dir natürlich sofort recht gegeben. Mir ist das nochmal deutlich geworden bei dem Thema Customer Journey und Attribution. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, Martina, die Begriffsdefinition, wenn man darüber spricht, Werbewirkungen zu machen und mit welchen Instrumenten man eigentlich versucht, was wie nachzuweisen. Mhm. Magst du uns mal so ein bisschen durchführen, um so einen Top-Level-Abriss zu geben, bitte?
Ja, es kursieren tatsächlich unglaublich viele Begriffe in diesem Zusammenhang der Werbewirkung. Und ein ganz klarer Begriff, der immer als erstes genannt wird, ist der sogenannte KPI. Also worüber reden wir eigentlich, wenn es um Werbewirkung geht? Und wir unterscheiden immer die Kriterien, die wir steuern wollen, also im Sinne von oder die wir bewegen wollen für unsere Kunden. Das sind dann wiederum so die großen Unterscheidungen, die wir immer treffen in Branding und in Performance. Dazu kommen wir ja auch noch später. Mhm. Und wenn wir über Branding reden, dann sind es häufig die Kriterien, die in einem sogenannten Brand Funnel angesiedelt sind, die was zu tun haben mit der Markenbekanntheit oder der Werbebekanntheit, Consideration, so in den Mid-Funnel hineinzugehen, Dinge, die schon etwas näher an Marken und Images herangehen, bis hin zu den Sachen wie Kaufbereitschaft. So, das sind so die klassischen Branding-Parameter. In der Performance-Welt reden wir dann von dem Thema Conversion, wir reden von Sales, wir reden von Abverkäufen, von Warenkorbgrößen. Und wir sehen daran schon, das sind alles Dinge, die keine Media-KPIs sind. Mhm. Ja, das wird oft wirklich immer in einen Topf geworfen, wenn da wird von VTRs geredet oder von Durchsichtsraten etc. Das sind für uns alles nur Proxys. Das sind alles für uns nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Genauso wie eine Reichweite, wie ein OTS. Mhm. Das sind die klassischen Media-Parameter, die für uns Mittel zum Zweck sind auf dem Weg zur Werbewirkung, die aber natürlich genauso wichtig sind, weil über diese KPIs innerhalb der Media steuern wir natürlich unseren Kampagnenerfolg. Mhm. Und so würde ich es erstmal grob unterteilen in die Ziel-KPIs und in die Mittel, die wir zur Steuerung der Kampagnen heranziehen und die dann den Effekt letztendlich beeinflussen sollen.
Mhm. Okay, das verstehe ich. Für mich übersetzt, KPI ist, glaube ich, klar, Mittel zum Zweck der Steuerung. Die Steuerung an sich ist ja nicht das Ziel, sondern ein wie auch immer gearteter Erfolg. Es kann Erfolg ja auch mehrere Definitionen haben, also wann auch immer, je nachdem, was mein Geschäftsmodell ist, kann ich unterschiedliche Erfolge versuchen zu erreichen. Was sind da so die, ich gehe jetzt nochmal auf diese Abgrenzung zwischen Performance und Brand Zielen hin, weil die, ich glaube, früher, also ganz früher, waren die Performance-Erfolge, vertriebliche Erfolge, die wir im besten Fall noch im Direktmarketing kannten. Ja, ich glaube, die älteren KPIs und Erfolge, die in der Media-Welt sich etabliert haben, kamen eigentlich aus der nicht Direct-to-Consumer-Welt, sondern eher aus der Brand-Advertiser-Welt. Und Ist das halbwegs richtig?
Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil Performance ist ja ein Begriff, der erst in den letzten Jahren so richtig rausgekommen ist und wie du sagst, ja eigentlich sehr stark so aus dem E-Com-Bereich herauskam. Mhm. Und was man auch mal so direkt mit unmittelbarer Messbarkeit auch in Verbindung gebracht hat. Also da war irgendein ein Event sozusagen auf in einem Server vielleicht oder irgendwo im Warenkorb. Und das waren damals und auch heute noch immer die ganz klaren Dinge, die in Richtung Abverkauf gingen. Mhm. Aber, und das ist ja eigentlich das Spannende, ich meine, Abverkaufsziele ist so alt wie die Welt. Ich meine, auch der klassische FMCGler steuert am Ende auf Abverkäufe hin, weil er will nicht in Schönheit sterben. Mhm. Was nützt eine wunderbare Imagekampagne? Langfristig ist es wichtig, da kommen wir auch sicherlich noch zu, dass ich langfristig mein Branding steigern muss, um dann wiederum richtig gut konvertieren zu können. Aber am Ende des Tages geht es darum, bei jedem FMCGler die Produkte aus den Regalen rauszuverkaufen. Und zwar jeden verdammten Tag. Mhm. Und zwar in Millionenzahl. Da geht es ja nicht darum, mal einen Joghurt zu verkaufen oder mal irgendwo eine Pizza rauszuverkaufen. Ja. Das ist genauso Performance. Nur, das ist eigentlich ganz spannend, dass das immer nur Performance mit E-Commerce in Verbindung gebracht wurde.
Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt auch eine Idee, woher das kommt, weil das alte sage ich immer, ne? Aber das erste Modell, was wir gelernt haben, hatte eine indirekte Distribution. Also der FMCGler hat über den Handel irgendwie distribuiert und kannte im Grunde nur sehr indirekt seine Kunden, aber nicht eins in einer 1:1 Beziehung und hatte auch indirekte Kommunikationswege. Also indirekt heißt ja, ne, es gab irgendwie Kontakte zu Out of Home, zu Print, zu Fernsehen, war kein Cookie, kein Login, nichts, was ich direkt korrelieren konnte. In der Performance-Welt haben wir ja zwei Dinge. Wir haben einen Browser gehabt oder haben es immer noch. Wir haben Cookies gehabt, kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall hatten wir ein Login und konnten so eine Transaktion auf den Kunden und auf zumindest in einem engeren Kreis auf eine Werbekette irgendwie möglichst also möglichst exakt irgendwie zu korrelieren. Ich verstehe schon, warum wir damals, das war sicherlich auch eine andere Arroganz, dass wir damals gesagt haben, wir haben eigentlich die bessere Werbewirkungsmöglichkeit. Also wie heißt jetzt E-Commerce und Direct-to-Consumer-Bereich?
Ist auch gar nicht so unfalsch, ehrlicherweise. Wenn man dann aber auch wiederum so fair ist, in Anführungsstrichen, die gesamte Full-Funnel-Kette der Werbewirkung auch zu betrachten. Weil, und darum haben sich ja auch, hat sich ja schon fast so eine ideologische Spaltung ergeben. Ja. Also auf der einen Seite diese Performance-Welt, wo man vermeintlich alles messen kann, aber letztendlich, was kann man alles messen? Man kann die Digitalkontakte messen. Ja. Und man sieht, was sozusagen unmittelbar vor einer Kaufaktivität stattgefunden hat. Jetzt sage ich es mal beim Namen. Da hat irgendwie eine Google-Suchanfrage stattgefunden, man hat auf ein Brand-Keyword geklickt und hat gekauft. So, und damit war irgendwie alles so wunderbar abgeschlossen und man konnte unmittelbar die Effekte messen. Was aber dann wiederum eine Google-Suchanfrage getrieben hat, das war dann eher so ein bisschen nebulös. Und da kamen ja so diese Customer-Journey-Analysen auf. Ich habe einen Brand-Kontakt irgendwo anders und es hat vielleicht zu einer Suchanfrage geführt. Und da versuchte man dann so eine Art Individualität oder so eine individuelle Journey darzustellen. War auch völlig lückenhaft oft genug und man merkte dann ja auch, dass man da nicht mehr so richtig weiterkam. Und genau wie du sagst, auf der klassischen Seite brauchte man Hilfsmittel, um den Weg zum Abverkauf vom Handel auch ein wenig nachvollziehbar zu machen. Und da hat sich dann natürlich die riesengroße Szene der Werbewirkungsforschung auch etabliert, nämlich den Brand Funnel wiederum so als Proxy für den späteren Sales zu nutzen. Also die Annahme, die ja auch durchaus berechtigt ist, zu sagen, wenn meine Ad-Awareness da draußen durch eine TV-Kampagne steigt, dann werde ich mit Sicherheit auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ich Abverkäufe am Regal habe. Abgesehen davon, dass es natürlich auch Modelle gibt und Modellierungsverfahren, die diese Lücken natürlich auch schließt. Also ich kann natürlich genauso heute schon und auch damals und heute immer besser auch Sales beschreiben, die durch klassische Kampagnen vonstatten gegangen sind, ohne dass ich das individuelle Verhalten des jeweiligen Menschen auch unbedingt immer kennen muss.
Ja, das finde ich super spannend. Ich glaube, bei den E-Commercelern oder bei allen Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen mussten wir ja den Funnel, genau wie du es beschreibst, von unten nach oben lernen. Ne? Wenn wir irgendwann haben wir gemerkt, Mensch, guck mal, wir haben unten alles abgeschöpft. Wir sind aber gar nicht bedarfsweckend unterwegs, weil wir nehmen ja nur die Suchanfragen, die eh schon da sind oder so, das, was schon wirklich sehr, sehr weit entschieden ist, um dann zu konvertieren. Das sind ja auch in die günstigsten Kosten pro Abschluss oder pro Neukundengewinnung. Und dann aber der Hunger ist ja meistens größer und dann müssen wir den Funnel mühsam nach oben klettern mit allen Unwägbarkeiten, die dann der E-Commercer oder der D2C-Advertiser lernen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass umgekehrt auch bei eher Brand-Advertisern, die keinen Direct-to-Consumer machen können, dass die auch lernen mussten, wie man den Funnel weiter nach unten besser versteht. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, weil da geht es mal darum, wie über Nachweismethoden, da hat sich auch was etabliert. Ich würde auch gerne noch besser verstehen, warum sich das Instrument der Befragung immer noch so auf der einen Seite in manchen Bereichen so hartnäckig hält und auf der anderen Seite jetzt wieder eine Renaissance kriegt in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht kannst du uns nochmal kurz für diejenigen abholen, die nicht jetzt zum Beispiel in der Werbewirkung für Print und TV groß geworden sind, wie da eigentlich weitere Nachweisverfahren vonstatten gehen oder gingen.
Gibt es wirklich eine große Bandbreite. Ich versuche es mal auf 2, 3 Methoden sozusagen ganz kurz runterzubrechen. Das Stichwort, was wir dort haben, sind sogenannte Trackings. Also das heißt, wir begleiten über einen gewissen Zeitraum hinweg das Mediennutzungsverhalten von Personen. Entweder auch, weil wir es gemessen haben oder weil wir es auch abfragen müssen. Bei bestimmten Dingen können wir es einfach nicht messen. Nämlich der Printkontakt ist nur mit einem enorm hohen technischen Aufwand technisch messbar. Ja. Da geht es darum, das Mediennutzungsverhalten zu erfragen, um daraus dann wieder das abzugleichen mit Schaltplänen, um festzustellen, wie groß war eigentlich die Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Zielgruppe, dass ich einen Sichtkontakt hatte, einen vermeintlichen Kontakt oder ein OTS, wie man so schön sagt, Opportunity to See, mit einem Werbekontakt. Und das ist etwas, was sozusagen immanent ist in einem sogenannten Tracking, also in einer kontinuierlichen Befragung der Werbewirkung. Also ich muss einmal verstehen, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich Werbekontakte hatte und sehe dann hinten raus über Befragungen oder ja meistens Befragungen, dann in dem sogenannten Brand Funnel, also Bekanntheit, Werbebekanntheit, Images, Kaufbereitschaft, das sind so diese typischen Fragen, die wir stellen und die bringen wir zusammen mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum einen Kontakt hatte oder nicht, um dann rauszufinden, ob diejenigen, die vermeintlichen Kontakt hatten, auch wirklich einen Uplift vorher, nachher, also Tracking heißt ja meistens eine Vormessung, eine Nachmessung, komme von einer Basisbefragung, habe meinetwegen eine Bekanntheit gehabt von Advertising-Bekanntheit von 30, konnte jetzt durch den Werbekontakt 1:1 nachweisen, hatte ich diesen Kontakt oder die Wahrscheinlichkeit, ist meine Advertising-Awareness auf vielleicht 33 gestiegen. Gucken an, ob das signifikant war, anderes Thema. Und können darüber dann letztendlich immer nur implizit nachweisen, ob die Kampagne einen direkten Effekt hatte auf die Wahrnehmung unserer Zielgruppe. Und entscheidend ist dabei, dass man die richtigen Personen befragt. Also nützt ja nichts, dass ich irgendwie eine Mediakampagne hatte, die an Frauen 30, 39 ging und ich befrage nur Frauen 50 plus oder Männer. Dann ist klar, dass ich nichts messen kann. Aber die Krux ist tatsächlich bei klassischen Kampagnen, die Werbekontakte halbwegs gut rein zu, ich sag mal, morphen in die Befragung, ist ein bisschen ein blödes Wort, aber die Kontakte gut abzubilden. Und dafür nutzen wir verschiedene Technologien. Für TV arbeiten wir mit dem sogenannten EPG, das ist so ein Electronic Program Guide. Heißt, wir bitten Menschen, ihr TV-Nutzungsverhalten anzugeben. Und da bringen wir dann die Werbekontakte sozusagen rein. Den Schaltplan legen wir übereinander. Und dann sehen wir, da war jemand, der hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit, den TV-Spot auch gesehen zu haben. Hat es sich dann bestätigt, dass dort auch die Werbebekanntheit gestiegen ist. Und so haben wir über verschiedene Gruppen, die wir dann darstellen können, sehen wir die Effekte. Und das sind so klassische Verfahren.
Das Verfahren der Befragung ist ja gerade bei denjenigen, die beides können, also die ein Verhalten auf elektronischen Wege, also zum Beispiel im Browser tracken können und gleichzeitig noch befragen, ja oft so zumindest Fragezeichen verursacht, weil bewusst oder unbewusst die Abweichungen ja teilweise relativ groß sind. Ich habe mein Aha-Erlebnis zu Befragung war gar nicht so sehr in der Werbewirkung, sondern in den MA-Zahlen, im Printbereich, wo ich jedes Mal bis heute nicht klarkomme, wie Kontakte und Auflage zueinander stehen. Das ist für mich immer so, dass wenn ich ein Negativbeispiel bringen müsste, warum ich nicht an Befragung glaube, wenn ich nicht irgendwas anderes habe, was einfach nur Verhalten nachzeichnet, dann gucke ich immer auf die MA-Zahlen und stelle fest, dass praktisch jedes willkürliche Printmedium fast 7 Kontakte pro verbreitete Copy hat. Und da denke ich mal, boah, das ist sehr wahrscheinlich nicht ein Abbild der Realität. Oder das ist ja jetzt vielleicht auch nur mein Problem, aber wie geht man mit dieser ja offensichtlich vorhandenen Fehlerbandbreite von Befragungen um?
Also es ist ein grundlegendes Thema bei Befragungen, bin ich absolut bei dir. Befragungen kennen ihre Grenzen. Dafür könnten wir jetzt tatsächlich nochmal eine ganze eigene Stunde.
Das könnte auch therapeutisch für mich sein.
Es könnte für alle, hat es vielleicht was Therapeutisches. Aber es ist einfach so, wenn man mal die zwei ganz entscheidenden Dinge zu benennen und die macht eigentlich die MA sehr gut. Logischerweise ist das Thema Grundgesamtheit. Also wen wollen wir eigentlich befragen? Stichprobengröße, Befragungsart und das sind eigentlich erstmal schon mal die Grundvoraussetzungen dafür, dass ich eine gute Befragung mache. Denn der Fragebogen muss sehr gut beschrieben sein, dass ich auch hier keine systematischen Verzerrungen da reinbringe, dass ich willkürliche Antworten produziere etc. Also da gibt es unglaublich viele Tests, die erstmal grundlegend sicherstellen, dass ich das messe, was ich messen soll. Über Wiederholungsbefragungen misst man dann, ob ich dann quasi das Ergebnis nochmal wieder reproduzieren kann. Das sind solche Grundthemen, die wir bei Befragungen einfach als Qualitätskriterium heranziehen. So gesehen, und das ist sozusagen erstmal, ich kann das mal methodisch erstmal alles richtig machen. Und dann habe ich natürlich Dinge, Einflüsse, die von Himmel und Erden von draußen kommen, die natürlich einen gewissen Einfluss haben. Wenn ich also zum Beispiel eine Befragung durchführe mit 50 Personen und versuche darauf meine gesamten Investitionsentscheidungen abzuleiten, dann wäre ich nicht gut beraten, weil da habe ich Schwankungsbreiten ohne Ende und ich habe nicht ansatzweise, jetzt ist das nächste Stichwort, etwas Repräsentatives für das, was ich tun muss. Repräsentativ heißt nicht immer, dass ich diese berühmten 1000 Menschen befrage, die 18 bis 69 repräsentativ sind, sondern immer repräsentativ für das, was ich ausdrücken möchte später. Mhm. So. Und natürlich gibt es immer gewisse Unschärfen und darum muss man auch wirklich in bestimmten Umgebungen große Fallzahlen wählen, weil je größer die Fallzahl, das ist ein Kriterium, desto besser kann ich Abweichungen von den berühmten Mittelwerten darstellen, also ziemlich im Signifikanzbereich. Also sind Ergebnisse irgendwann signifikant oder nicht? Das kann ich alles beschreiben. Mhm. Und wenn Dinge nicht signifikant sind, dann deklarieren wir sie auch als so. Dann sagen wir, das ist eine Tendenz, das könnte so sein, aber es ist jetzt kein Fakt, sondern das ist eine Vermutung. Und das muss man auch immer ganz offen spielen. Wo sind wirklich sehr, sehr belastbare Informationen und wo gibt es Randbereiche, wo man sagt, das kann ein Ergebnis sein, muss es aber nicht. Und ich finde, das ist dann eine Verantwortung jedes Forschers. Den Anspruch muss er haben, diese Dinge sehr klar und sehr transparent darzustellen.
Ich verstehe die Herausforderungen und auch die Grenzen. Oft gibt es ja dann auch Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die Zeit- und Kostendruck haben. Und es ist ja auch unterschiedlich. Also die Nachweisgüte oder der Nachweiswillen ist ja auch nicht immer gleich verteilt, ne? Also ich glaube, kennt ihr vermutlich aus eurer Praxis auch. Manchmal gibt es halt Kampagnen, da sind die Ziele nicht ganz so wichtig. Da ist erstmal ein gewisser Druck und eine Geschwindigkeit wichtiger, als dass man jetzt irgendwie jede Hinternachkommastelle möglichst ausleuchten kann. Ich stelle immer wieder fest auf der Advertiser-Seite, dass diese Welten, also gerade wie du sie jetzt auch beschrieben hast, aus der Brandwelt kommen, aus der Performance-Welt kommen, dass die ja oft organisatorisch und von der Verantwortung vom Budget her noch gar nicht so richtig mal zusammengewachsen sind. Wir alle wissen, dass das eigentlich so sein sollte oder wäre zumindest, glaube ich, eine vertretbare These. Das zeigt sich aber dann auch in der Werbewirkungs-, also in den Nachweislogiken. Ich habe schon erlebt, dass praktisch die ein und dieselbe Brand auf der einen Seite TV-Kampagnen mit Panels bewertet hat und eine vollkommen isolierte Welt dann in der digitalen Welt, die den Uplift für Suchanfragen, für Traffic, für Visit-Qualität und Conversions irgendwie bewertet hat, ohne dass das irgendwie abgeglichen wurde. Erlebt ihr sowas auch noch? Und wenn ja, warum ist das so?
Also klar, die Welt ist nie perfekt. Wir haben, das meinte ich vorhin auch eingangs, wir bewegen uns leider oft immer noch in bestimmten Silos. Ich muss jetzt sagen, auch vielleicht auch auf Kundenseite durchaus. Da gibt es dann das Marketing, da gibt es den Vertrieb. Und da wird dann auch manchmal vielleicht auch der KPI herangezogen, der jetzt auch gerade irgendwie vielleicht opportun ist. So, es ist einfach so. Das ist dann auch eine ganz menschliche Geschichte. So, aber unser Ziel ist es, vielleicht nur ein ganz kurzer Satz dazu, was du vielleicht ansprichst gerade ist, wir werden es nicht schaffen, alle Informationen, sogenannte Single Source, aus einer einzigen Datenquelle zu bekommen, damit wir hier die komplette Konsistenz erzeugen. Wir werden damit leben müssen, dass wir hier aus verschiedenen Datentöpfen ein Bild zusammenbauen müssen. Natürlich muss es immer in der Intelligenz, sag ich mal, und in der Ausbildung desjenigen, der das tut, stecken, zu sagen, wo kann ich Dinge vergleichen, wo habe ich aber ganz unterschiedliche Ausschnitte, Bilder, die ich hier erzeuge, die einfach nicht zusammenpassen. Und das muss immer beschrieben werden. Und dann ist es fein. Aber es wird auch in Zukunft immer verschiedene Töpfe geben, aus denen ich Insights ziehe.
Ja, das ist ein spannender Punkt, auf den ich später zurückkommen möchte, weil gerade die Frage, wenn es kein Single Point of Truth gibt, wer ist dann der ideale Architekt oder Architektin, um die Bewertung und die notwendigen Datengrundlagen zusammenzuziehen. Aber Benjamin, jetzt mal in deine Richtung gefragt, du kennst ja auch beide Welten. Performance Media hatte das ja schon damals im Markennamen, wenngleich natürlich du, seit du im digitalen Bereich bist, schon immer mehrere Funnelstufen bedient hast. Also da gerade Display oder Bannering ist ja offensichtlich, wenn es nicht gerade Retargeting ist, ja eher in der mittleren bis höheren Funnelstufe. Wie siehst du das, wie erlebst du das auf der Advertiser-Seite? Welche Kämpfe, Herausforderungen haben die oder was machen die guten Advertiser einfach besser als die durchschnittlichen?
Also ich glaube, in den letzten Jahren hat sich ja im Digital-Marketing sehr, sehr viel gedreht. Man kommt ja von der reinen Post-Click-Logik. Jemand klickt auf ein Werbemittel, führt die Transaktion durch, wird gemessen, reported und der Kunde kann 1A sehen, dass da sozusagen ein Zusammenhang besteht. Dann gab es andere Möglichkeiten mit sogenannten Post-View-Cookies. Das heißt, ich habe einen Kontakt erzeugt, der aber nur gesehen wurde und nicht geklickt und habe dann darauf versucht, Attribution zu machen oder zu schauen, ob es Zusammenhänge gibt. Daraus sind ja dann zum Teil auch schlimme Geschäftsmodelle entstanden. Wir können uns noch an Post-View-Cookie-Dropping erinnern.
Ja, die waren schlimm für diejenigen, der die Party am Ende bezahlt hat.
Genau, wo man...
Andere sind damit sehr reich geworden. So habe ich gehört.
Das Das hört man immer wieder. Wo dann am Ende durch vielleicht ein technisches Erzeugen von Sichtkontakten, die aber gar nicht wirklich stattgefunden haben, eine Verzerrung des Reportings halt erzeugt. Und es wurden Transaktionen bezahlt, die faktisch nicht durch Werbemaßnahmen generiert wurden.
Das ist einfach eine grob falsche Attribution, oder?
Genau, so. Mhm. Und da hängt ja auch hinten noch ein anderes Thema dran in den Sichtkontaktsthemen, dass die Formatgrößen unterschiedlich sind. Also man zählt einen Kontakt, es kann aber sein, dass es ein Video ist, kann aber auch sein, dass es ein Textlink ist, der bei T-Online oder auf irgendeiner Website ganz am Fußende ist. Mhm. Ja, da muss man erstmal hinscrollen und typischerweise wurde das lange schon immer reported, bevor der User überhaupt dahin gescrollt hat. Mhm. Und da sind dann Attributionsanbieter aufgekommen, die gesagt haben, wir sind in der Lage, die technische Attribution so vorzunehmen mit verschiedenen Modellen, Monte Carlo Simulation etc., um dann zu versuchen, die Sichtkontakte so also im Hinblick auf die Wirkung zu qualifizieren. Mhm. Aber typischerweise war immer noch das Thema der Formatgröße, das war nicht sauber abgearbeitet und deswegen lief Attribution auch zumindest im Display nicht immer 1A sauber, zumindest ein bisschen besser als die Welt davor, aber da waren immer noch Lücken, du hast es eben gesagt, Martina, es gab Lücken natürlich zur klassischen Mediaplanung, es gab Lücken in verschiedenen Altersgruppen, also zum Beispiel Adblocker haben ja viele junge Männer in Place, da kriegt man gar nichts gemessen. Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Cookies aus dem Markt rausgehen und man natürlich dazu noch den Shift zu Mobile hat, wo es eh schwierig ist mit Cookies, insbesondere im App-Umfeld, verzerrt sich auch die Möglichkeit für Kunden, wirkungsbasierte Erkenntnisse halt vorzunehmen und die Wirkung ihrer Gelder digital nachzuweisen. Mhm. Das wäre super schön, weil man hatte ein Reporting, das konnte man dem Kunden schicken. Der Kunde, das waren ja zum Teil auch Junior Online Marketing Manager, die sind zu ihrem Chef gegangen und haben gesagt, super, ich habe hier viele Transaktionen gemacht oder viele Kontakte, viele GRPs geschrubbt. Und das wird zunehmend schwerer. Mhm. Und was jetzt passiert, ist ja, dass das offene Internet es schwerer hat, sich messen zu lassen durch fehlende Cookies, Datenschutz, E-Privacy etc., DSGVO. Die Walled Gardens, also Google, Facebook, Amazon, Apple etc., die natürlich durch ihre große Zahl an eingeloggten Nutzern die Daten verwenden dürfen und sehr, sehr viel sehen, aber gleichzeitig die Schranken hochziehen und die Attribution für sich selber schreiben. Mhm. Ja, nennt sich dann Self-Attributing Network. Im App-Marketing war das schon sehr lange bekannt, ist jetzt aber auch für alle anderen Themen gerade das wesentliche Maß der Dinge, was dazu führt, dass, ja, wie gesagt, die Werbeträger, denen die Kunden ihr Geld geben, sich selber bewerten und ihre Wirkung selber bewerten. Und das führt ja zwangsläufig aufgrund von eigenen Interessen zur Fehlattribution. Und das führt auch dazu, wenn jetzt beispielsweise ein Nutzer an drei verschiedenen Networks vorbeikommt und dann zum Beispiel eine Transaktion durchführt, dass jedes dieser Networks sich die Transaktion zurechnet.
Das
und dann,
gute alte Deduplizierungsproblem.
Deduplizierungsproblem, man hatte das früher gelöst mit sogenannten Cookie-Weichen. Mhm. Und diese Deduplizierung, die fällt zunehmend schwieriger. Und da kommt halt dann im Prinzip Martinas Team zum Tragen und die Forschung, wo man versucht, auch übergreifend, zusätzlich zu den Reports, die man halt auf den Plattformen generieren kann, versucht übergreifend Wirkung bestmöglich zu beschreiben, um zu schauen, wo der nächste Euro denn jetzt schlauerweise hingehört. Ja, denn mit dem reinen digitalen Reporting, wie man es mal hatte, wird man es nicht mehr machen können.
Das finde ich ein super Stichwort. Die Herausforderung durch die Walled Gardens, durch die Datenschutzseite, eigentlich ist es ja ein Rückschritt, ne? Da hatten wir im Digitalmarketing ja schon was in der Hand, was uns jetzt wieder, ich jetzt beinahe gesagt, weggenommen wurde, was jetzt einfach nicht mehr gibt, sagen wir mal so. Eigentlich aus zwei Gründen, ne? Die Eigeninteressen der Plattform und die sicherlich gut gemeinten Absichten im Datenschutz.
Die Endstufe des Trackings war ja, das ist so 4-5 Jahre her, da hatte Facebook einen Ad-Server gekauft von Microsoft. Ja, Atlas Ad-Server.
Ja, genau.
So, und dann hat Facebook da eine API geöffnet. Da hatten waren wir relativ schnell mit Performance Media und hatten da ein Tool gebaut, wo wir das Pixel von dem Facebook Atlas Ad-Server mit jeder Ad-Impression mitgezogen haben. Und dann kriegte man von Facebook die Information über das Device, über das Geschlecht und über das Alter der Nutzer zurück. Das heißt, du konntest quasi Kontaktgruppen bilden, konntest GRPs digital nachvollziehen und konntest fairerweise auch schauen, ob die Third-Party-Datenanbieter, die dir versprochen haben, du kriegst hier Frauen 30 bis 40, ob die auch wirklich das geliefert haben, was versprochen war. Ja. Das war jetzt nicht so häufig der Fall.
Ja.
Ja, aber das war eigentlich die Höchstform des Trackings, die es gab. Und dann seitdem ging es abwärts.
Und muss man sagen, es gab ja auch hier die bunte Plattform, die uns ja noch nie irgendwie übermäßig versorgt hat mit tiefergehenden Daten. Also Google auf der Keyword-Ebene ist ja dann eher immer sparsamer geworden, im Organischen zuerst. Und aber auch sonst kriegen wir immer weniger Informationen. Also gerade bei dem Spending-Volumen hätte man sich ja damals schon sehr gewünscht, zum Beispiel, ob das Keyword, also nicht nur welcher Zeitpunkt, welche Geo-IP hier im Spiel, sondern ist das ein wiederkehrender Kunde oder ein Neukunde? Das wäre ja eine Information gewesen, die super Einfluss aufs Gebotsverhalten hätte, nur in der Regel die Gebote tendenziell eher nach unten gezogen hätte und nie nach oben. Okay, aber das hilft ja jetzt kein Jammern, es ist ja nochmal so, wie es ist und es wird ja tendenziell auch nicht besser. Ich sehe jetzt keinen Trend, der irgendwie uns mehr Hoffnung macht, dass wir wieder bessere Sichten kriegen oder mehr Attribution selbst in die Hand nehmen.
Ja, es gibt ja einige Initiativen, die am Markt passieren, die unterschiedlichen ID-Konglomerate, NetID, ID5, Unified ID etc. Und ich habe jetzt von einer der Plattformen gerade gestern gehört, dass die auch überlegen, ihre Verhaltensdaten oder ihre Daten in eins dieser ID-Systeme einzuspeisen. Bislang ist aber der Fakt, dass die sehr, sehr begrenzt sind in der Anzahl der Teilnehmer und das bringt dir halt im Prinzip in der Messung nichts.
Ja, also ich habe gehört, dass die erstens begrenzt sind in der Anzahl der Teilnehmer und dass aber auch die wirkliche Konsentrate, die ja notwendig ist, um dann wirklich so, dass sie zudem auch noch gering ist. So. Ja. Das plus, dass wir noch Adblocking geht ja auch noch nicht weg. Das Gefahr erstmal, also der Trend ist jetzt erstmal eindeutig. Jetzt die Frage, was sind eigentlich die Möglichkeiten, wie wir als Advertiser uns aus diesem Dilemma so gut wie möglich befreien können? Ich habe das Gefühl, dass wieder so eine Renaissance der eher schon fast in Vergessenheit geratenen Methoden, wie zum Beispiel das Media Mix Modeling, dass die auf und die Befragung, also auch im Digitalen über Herkünfte zum Beispiel, dass die jetzt auf einmal wieder eine Renaissance erleben.
Also ich fand ehrlich gesagt ja auch, dass sie nie weg waren. Sie waren vielleicht nicht mehr so en vogue, aber man brauchte sie sowieso immer. Also wenn ich so an die letzten Jahre denke, auch als so dieses Stichwort Customer Journey aufkam, da war ja auch irgendwie auf einmal so ein vermeintlicher Heilsbringer irgendwie am Horizont und habe dann festgestellt, selbst die digitale Kette war ja komplett lückenhaft. Da waren dann auch wirklich große Blackboxes und man wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie wann was zusammengehängt hat oder zusammengehangen hat. Insofern glaube ich auch, dass wir ein Stichwort hier vielleicht fallen lassen müssen, ist von Mikro zu Makro. Mhm. Also bei Customer Journey war ja so dieser große Wunsch, den ich auch nachvollziehen kann, so auf so einer Mikroebene, also auf wirklich auf der Kundenreise, den Menschen individuell zu begleiten und dann zu sagen, okay, was wird er wohl als nächstes tun und welchen Kontakt und welches Bild muss ich ihm als nächstes zeigen, damit er dann konvertiert. Ich glaube, der Traum ist ein wenig ausgeträumt tatsächlich. Ich glaube, wir müssen auf so eine Makroebene gehen, die dann vor allem auch den holistischen Blick der gesamten Kommunikationsarchitektur eines Kunden auch letztendlich integriert darstellen kann. Und das sind letztendlich Verfahren, die uns grundsätzlich bekannt sind, die aber hoffentlich, dass wir mit trotzdem mehr und dezidierteren Datenmengen auch arbeiten können und dass dann auch neuere Verfahren auch zum Einsatz kommen. Aber am Ende geht es immer darum, die Abhängigkeiten von unseren Parametern auf eine Zielgröße zu attribuieren. Die Herausforderung ist sicherlich überhaupt erstmal an alle Daten auch weiterhin zu kommen. Und es ist einfach die Frage, wo fängt man an? Also wir brauchen Leistungswerte aus den Medienkanälen. Und das ist nicht nur mit Geld getan, sondern idealerweise Leistung. Also sprich, es geht nicht nur darum, wie viel Geld habe ich wo reingepumpt, sondern idealerweise haben wir sowas wie tatsächlich immer noch Ad-Impressions. Und ich rede das gar nicht von Klicks, die unbedingt notwendig sind, sondern einfach, welchen Input habe ich in welchen Kanal letztendlich übergreifend gesteckt. Und das ist dann eben auch der Vorteil bei solchen Verfahren, was heißt gegen die Wallet Gardens, aber ich weiß ja, wie viel Investitionen ich in welchen Wallet Garden letztendlich gesteckt habe über den Zeitverlauf. Und das ist nach wie vor ein Riesenthema, das Thema Zeitreihe, über das wir hier reden. Ich gehe über eine Fristigkeit, gehe ich mit meinen Kampagnen on-air, online, wohin auch immer und bringe das in Abhängigkeit zu meinen Zielgrößen. Und das sind dann wiederum die Dinge, die wir vorhin genannt haben. Das sind die Branding-Parameter, das sind die Sales-Parameter oder Performance-Parameter. Aber was entscheidend auch sein wird, ist, dass wir natürlich auch noch tiefer reingehen. Es kommt dann nicht mehr nur auf den Kontakt an, sondern die Kontaktqualität ist ja entscheidend. Was hatte Ben gerade auch gesagt, ne? Wir reden hier ja nicht nur über einen Werbekontakt, sondern ist es Video, ist es Display, ist es ein Native-Werbemittel innerhalb eines Podcasts? Also welche Art von Werbemittel habe ich eigentlich am Start? weil das auch ganz massiv und entscheidend ist auf die Werbewirkung. Mhm. Kleiner Mini-Werbeblock bloß. Wir haben die Impact Vision jetzt gerade rausgebracht, wo wir nämlich genau über die drei großen Cs, und das ist insofern einfach ganz relevant, denke ich, wenn man über Kommunikation redet. Wir haben drei große Cs, die wir steuern können. Wir haben das Thema Kreation, wir haben das Thema Kontext und wir haben das Thema Contact. Mhm. So, und die drei Dinge, die zusammen erbringen letztendlich eine Kampagne. Mhm. Und wenn ich die Dinge auch am Ende verfolge und weiß, wann ich wie was getan habe, dann habe ich auch noch eine ganz andere Möglichkeit der Attribution. Ja. Weil es geht nicht nur um den rein generischen Kontakt, sondern wo und wann und wie habe ich diesen Kontakt ausgesteuert. Ja. Ja. Und welchen Beitrag hat jede dieser Konstellationen gebracht? Da spielt die Musik irgendwann. Ja. Ja.
Das finde ich ein super Punkt. Das, was du vorhin sagtest zu der Mikroebene auf der Customer Journey Attributionsseite. Ich glaube, das, was wir uns immer als Advertiser gewünscht haben, war ja nicht so eine nitty-gritty Feinoptimierung, sondern wir wollten ja Ketten erkennen, die wir durch einen besseren Budgeteinsatz effizienter oder skalierbar, idealerweise beides, ne? Also effizient und skalierbar. Also mehr von diesen Ketten zu finden, mehr Journeys zu starten, die dann am Ende erfolgreich abgeschlossen werden. Das Desillusionierende war ja, dass selbst das bisschen, was man im Digitalen sehen konnte, oft gar nicht weiter durch einen Budgeteinsatz noch verbessert werden könnte. Weil mir hilft ja nichts, wenn ich einen Direkteinstieg habe, SEO und vielleicht Newsletter-Kontakt in einer und Brand-Keywords, dann bin ich ja wahrscheinlich bei allen Budgetmöglichkeiten immer am Maximum. Ich kann da nichts großartig verändern. Das war ja so das erste Platzen eines Traumes. Jetzt, wenn du sagst, das Ganze agnostisch zu betrachten, stellt sich für mich immer die Frage dann auch nach der Qualität, weil was viele derjenigen gelernt haben, die auf den Budgets sitzen, dass sich an GRP relativ gut erfassen und bewerten lässt, im Sinne zumindest, was kostet ein GRP. Das ist ein Klassiker, ne? Das aber natürlich auch für den, das ist ja kein Erfolgs, also komme ich wieder an den Anfang zurück, das ist ja kein Erfolgskriterium. Die qualitativen Dimensionen, die du jetzt noch reingebracht hast, aus Kreation und Content war richtig.
Kontext,
ne? Kontext,
genau.
Okay. Die sind ja ganz anders zu, also die sind in einer anderen Verantwortung auf der Advertiser-Seite, die sind, genau, ihr habt das gerade schon gesagt, wie vergleiche ich eigentlich ein kleines Format mit vielleicht einem Bewegtbildformat oder auch medienagnostisch. Wie kann man denn da, weil das ist ja auch eine Frage von Vertrauen und diese Zeitversätze, die wir haben, sind ja auch, also je größer der Zeitabstand zwischen meinem Spending und meiner Nachweismöglichkeiten, desto größer die Unsicherheit und deshalb auch schlechter die Steuerungsmöglichkeiten. Wie könnt ihr die Advertiser dabei an der Hand nehmen oder ihnen Sicherheit geben, dass diese drei Cs auch wirklich in seinem Sinne so effizient wie möglich mit der besten Wachstumsmöglichkeit irgendwie auch wirklich ausgekehrt werden?
Ja, also erstmal ist es, auch wenn es sich so leicht anhört, natürlich nicht trivial, weil da stecken auch ganz viele Stakeholder dahinter. Mhm. Wenn ich über Kreation rede, dann habe ich auf einmal eine weitere Dimension, die ja nicht das klassische Media-Business betrifft. Wobei wir eigentlich schon seit Jahren predigen, dass man bitteschön jeden Kanal auch immer unter dem Gesichtspunkt anschauen muss, welche Kreation verträgt dieser Kanal am besten.
Und durch Tests und nicht durch Hypothesen.
Ganz genau, ja. Und idealerweise AB-Testing und aber auch einfach das Verstehen von Kanälen. Also wie ticken die Menschen, die auf einem bestimmten Kanal unterwegs sind? Ben hebt die Hand, du wolltest direkt was dazu sagen. Bitte.
Mir fiel gerade ein. Also mir fällt immer wieder auf, wenn ich halt digital surfe, also zum Teil durch automatisierte Erstellung von Werbemitteln, die ja für eine Plattform auch angeboten wird, wie fahrlässig Advertiser, die eine Marke haben, zum Teil mit der Kreation automatisiert ihre Werbemittel umgehen.
Ja.
Ja, das sieht zum Teil massiv schäbig aus. Ja, auf der anderen Seite gibt es sehr tolle Markenkampagnen und da gibt es irgendwo einen Bruch an der Stelle, wo nicht aufgepasst wird und dann so wirklich automatisierte random Bildtext Riesenformate mit ganz viel weißer Fläche drin ausgespielt werden. Und das ist auch ein Thema, da muss man höllisch aufpassen, finde ich.
Ja. Ja, aber das finde ich ein gutes Beispiel, aber nicht nur auf der Kreation, sondern auch in der klassischen Kontaktsteuerung. Also hat doch jeder von uns schon erlebt bei einem vermeintlichen Premium-Vermarkter, dass du in einer Strecke wirklich 35 Mal den gleichen Bewegtbild-Spot reingeschoben kriegst. Und das ist ja sehr unwahrscheinlich. Ich meine, du bist die Werbewirkungsforscherin. Hältst du das für wahrscheinlich, dass 35 die richtige Kontaktzahl ist?
Never. Nein, also das ist...
Obwohl, wir kennen ja noch die DKPs.
Wobei Frequency Capping ist ja ein Thema, was am Cookie hängt.
Ja, stimmt.
So, aber man kann trotzdem, es hängt irgendwo ein Stück weit am Cookie, aber man kann auch,
Man könnte das aber auch vermarkterseitig nach wie vor immer noch.
Das hat man ja früher auch schon getan. Ich meine, das haben wir ja auch früher. Und da war es natürlich immer die Herausforderung, dass man gesagt hat, vermarkte ABC, jeder kriegte 2 OTS.
Ja.
Und in Summe haben wir über Überschneidungsanalysen dann auch ungefähr feststellen können, dass wir bei 7 waren. Da waren wir dann zwischendurch natürlich schon besser unterwegs. Das Thema ist aber wieder, muss wieder neu gedacht werden. Aber insgesamt überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass bitteschön keine 35 OTS da rausgehen oder 35 Kontakte. Das zeigt nun jede Werbewirkungsstufe, Forschung, dass wir da einen Grenznutzen längst überschritten haben. So. Genau.
Ich verstehe diesen Punkt. Ich sehe ein Dilemma und vielleicht könnt ihr mir da helfen. In der, ich weiß nicht, ob es, also in meinem geschlossenen Kreislaufen, in meiner D2C, E-Commerce Welt konnte ich diesen geschlossenen Kreislauf auf Kontakt und eine Reaktion und die Kosten richtig klar korrelieren. Wenn ich gemerkt habe, dass die nach feiner Steuerung, dass ich meine Kostenziele nicht erreiche, schaltet jeder ordentliche D2Cler die Kampagne erstmal ab und geht wieder zurück auf eine Stufe zurück und macht neue Tests, geht dran. Das kann Kreation sein, das kann Zielgruppe sein, das kann Produktpreis etc. Blablabla. Also das kann eine ganze Menge sein. In der nicht geschlossenen Welt erlebe ich zu oft, dass es ein Zielkonflikt gibt, der schon bei der Advertiser-Seite anfällt. Auch die Budgetverantwortlichen haben selten Interesse nachzuweisen, wie wenig erfolgreich ihre Kampagne war. Mein alter Chef hat mir gesagt, zeig mir die Werbewirkungsforschung, also das war jetzt auf der Advertiser-Seite, zeig mir die Werbewirkungsforschung, die zeigt, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben, dass wir weniger beliebt, weniger witzig, weniger hochfrequentiert werden. Also das Dilemma, auf was ich hinaus will, wie geht man mit der Situation, und wenn ein Budget schon einmal committed wurde, die Ziele aber vielleicht trotzdem nicht erreicht werden, dass man den Advertiser trotzdem auch ermutigt, seine nicht einfach noch mehr Geld auf eine nicht funktionierende Kampagne zu stufen, was ja früher oft passiert ist, und dann wirklich zurückzugehen und innerhalb seiner Stakeholder wieder an die Reißbretter zu gehen, um das Problem zu fixen.
Also zunächst mal möchte ich eine Lanze nochmal brechen für die Advertiser. Also ganz viele unserer Kunden haben ein riesengroßes Interesse daran, wirklich festzustellen, wo sie da stehen. Und nutzen auch Trackings, die wir mit ihnen durchführen seit Jahren, und sehr vertrauensvoll. Man beugt sich gemeinsam über Daten, man geht in Zielgruppen rein, man schaut, wo, wie, wann was funktioniert hat, und optimiert mit den Planern zusammen die Kampagne. Unsere Verantwortung ist definitiv die, zu sagen, wenn irgendwas nicht läuft, darauf auch zu zeigen und dann umzuplanen und die Dinge dann auch zu verändern. Man muss aber bei aller Freude sozusagen an Technologie und auch an dem, was man alles flexibel verändern möchte, man muss auch immer sehen, dass wir auch immer in einem bestimmten Timelag unterwegs sind. Wir schalten eine Kampagne, die braucht in der Regel ein wenig Zeit, die muss ihre Kontakte aufbauen, und nach 3-4 Wochen kann man feststellen, ob sie zuckt oder ob sie nicht zuckt. Und dann fängt man so langsam an zu realisieren, wo, wann, wie, was funktioniert hat, und dann muss man auch reingehen und so weiter und das dann auch in die Optimierung bringen. Also es ist nicht so, dass man sich die Sachen irgendwie anguckt und Augen zumacht und dann sich wieder umdreht, sondern da wird wirklich sehr intensiv an diesen Fragestellungen gearbeitet. Aber die Welt ist so verdammt komplex geworden. Ich möchte nicht die ganzen Buzzwords bedienen, aber dieses Thema Fragmentierung, Zielgruppen, wo halten die sich überall auf? Mit welchen tatsächlich? Wir formulieren Ansprüche, gerade in Richtung Kreation, dass die wirklich auf die Medien abgestimmt eingesetzt wird. Dass mich aber auch im Vorfeld wirklich klar bin, was ich erreichen möchte. Das ist in der Tat etwas, wo wir insgesamt noch besser werden können, noch mehr darauf geben, zu wissen, sozusagen, welche Ziele will ich wann wie erreichen und das auch gut abzugleichen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn das nicht bei allen gleichermaßen klar ist, dann arbeitet man letztendlich so ein bisschen im Nebel, weil man steuert, man kann nicht richtig steuern. Was man nicht messen kann, kann man nicht steuern.
Ja.
So, also,
ja, das stimmt. Ja. Da sind wir total beieinander. Ich glaube, dass die Schere zwischen den Advertisern, die es eng steuern können und auch müssen, versus diejenigen, die es auch durchaus mal laufen lassen, dass die relativ groß ist. Und meine andere Hypothese wäre, kann ich nicht beweisen, dass diejenigen, die es wirklich wissen wollen, eher bei dir aufschlagen. Die anderen siehst du gar nicht.
So, natürlich.
Aber das ist jetzt das vermutlich ein anderes Thema, was ihr nur Ding, glaube ich, lösen könnt. Ich würde gerne nochmal die Brücke schlagen zu dem Punkt vorhin, ne? Die Welt wird komplexer. Es gibt keinen Single Point of Truth. Wir haben unterschiedliche technische Verfahren, die an den Kanälen hängen, an Methoden etc. Wer ist der oder die richtige Architektin oder Architekt auf der Advertiser-Seite oder auf der Media-Agentur-Seite oder vielleicht auf einer dritten Seite, der im Grunde die Orchestrierung vornimmt und die Deutungshoheit hat, gerade weil wir haben bei vielen Punkten schon gesagt, es gibt ja eigentlich auch Zielkonflikte. Also Ben hat es, glaube ich, gesagt, es gibt einen Zielkonflikt bei Plattformen, gibt aber, also ich würde jetzt auf jeder Seite einen Zielkonflikt finden. Was ist eurer Meinung oder eurer Erfahrung nach das beste Konstrukt, um diese Bewertung und die Weiterentwicklung der Werbewirkung wirklich in eine Hand zu nehmen und richtig zu steuern? Richtig weiterzuentwickeln.
Ich glaube, es ist klar, welche Antwort jetzt kommt. Mhm. Also ich sehe eine ganz, ganz große Verantwortung tatsächlich bei uns als Agentur, weil wir die Steuerung der Kampagnen letztendlich ja im Auftrag des Kunden übernehmen. Mhm. Je enger und je besser wir verdrahtet sind mit den Planern, mit den Media-Orchestrierern bei uns, mit uns hier mit den Business Intelligence-Leuten, mit den Datenleuten, mit den Analysten, um über Dashboards schnell herauszufinden, wo ist wann was ausgeliefert worden, wie hat irgendwas resoniert, um daraus dann auch immer besser agieren zu können. Also insofern ist es für mich alternativlos zu sagen, dieses Wissen sollte letztendlich an einem Punkt gemeinsam mit dem Kunden gebündelt werden, um dort sehr transparent, und das ist wirklich, dafür stehe ich hier mit meinem guten Namen sozusagen, ist ein hohes Maß an Vertrauen, ein hohes Maß an Transparenz definitiv gegeben, damit genau das auch passieren kann. Mhm. Weil natürlich sprechen wir es aus, wenn das Gefühl entsteht, wir kontrollieren uns selbst und das ist irgendwie nicht okay, dann funktioniert das auch nicht. Und natürlich gibt es auch Kunden, die ganz bewusst sagen, nee, das wollen wir nicht bei euch. Mhm. Und andere finden es total klasse, dass wir das alles aus einer Hand treiben, entwickeln und diese Diskussion auch sehr hart führen und letztendlich uns auch immer wieder daran messen lassen müssen. Und das ist, wir machen keine Gefälligkeitsthemen, ganz klar, sondern das wird, die Dinge kommen auf den Tisch und nur so können sie besser werden.
Sehr gut. Das ist, kann ich total nachvollziehen. Es sind ja auch nicht alle Advertiser schon in allen Themengebieten gleich gut aufgestellt. Das ist natürlich auch ein Ressourcen- und Erfahrungsthema. Das war schon in der Digitalwelt, in der rein digitalen Welt genauso. Ne?
Das stimmt. Also du siehst aber schon jetzt, also hattest du eben die D2C angesprochen, jetzt diese Grown-Ups, die jetzt quasi D2C geschafft haben, Wachstum zu generieren durch Lower Funnel, durch Influencer-Marketing, Social etc. Und dann an die Wachstumsgrenze stoßen und dann nach jemandem wie uns suchen, die ihnen dann helfen, neue Kanäle zu erschließen, auch dann gegebenenfalls noch forscherisch zu unterstützen. Da sieht man schon, dass die schon extrem klar sind zum Teil in ihrer Datenhaltung und auch in der hypothesenbasierten Arbeit auf Erfolgsthemen und da sehr, sehr strukturiert agieren und das auch in den neuen Versuchen oder in neuen Gebieten, die sie versuchen, mediaseitig zu erobern, genauso durchziehen. Das ist jetzt nicht zwingend dann der heilige Gral, aber es ist sehr klar, sehr strukturiert, sehr belastbar und du kommst da sehr, sehr gut vorwärts. Und da sehe ich schon eine hohe Professionalität und da sind auch zum Teil Zielkonflikte intern werden aufgehoben, dadurch, dass halt Data Analytics nicht unter Marketing hängt, sondern es hängt sozusagen nebendran. Und da gibt es dann im Zweifel halt auch einen Diskurs intern, wo den Marketern auf die Finger geschaut wird, aber natürlich auch andersrum, wo die Marketer sagen, hey, das Hypothesenbasierte ist jetzt vielleicht gar nicht so richtig.
Das finde ich, also leuchtet mir total ein. Ich könnte mit euch beiden wirklich sofort nochmal eine Stunde dranhängen. Aber vielleicht machen wir das in einem Fortsetzungspodcast, wenn ihr Lust habt. Ich würde gerne nochmal das Thema, welche Informationen kriege ich eigentlich von welcher Mediaquelle? Also, und da würde ich gerne von TV über Print, Out of Home bis in die Digitalen reingehen, nur um sie mal zu vergleichen. Es wird schon schwer sein, nicht die Bewertung zurückzuhalten, aber das wäre so ein Thema, was mir dringend nochmal unter den Nägeln brennt. Aber so als Überblick über den Stand der Dinge und die Herausforderungen, so komplex sie auch sind, hat mir das super geholfen, um auch nochmal Klarheit zu kriegen. Aber bevor wir jetzt hier auseinandergehen, sagt mir doch bitte nochmal, was ist eigentlich euer größtes, angefangenes oder noch nicht zu Ende gebrachtes Projekt?
Also es ist jetzt wirklich witzig, dass du das gerade heute fragst. Und wenn man also heute am, ich weiß gar nicht, was ist das Datum, 21. glaube ich.
21. ja.
Genau, wenn man heute in die Horizont guckt. Ich bin mega stolz. Wir haben vor einem Jahr angefangen, eine große Studie aufzusetzen, die Impact Vision, die sich mich genau mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt. Wie kann man heutzutage eigentlich noch mehr Wirkung erzeugen? Mhm. Und die Studie wird heute veröffentlicht. Und in zwei Wochen gibt es auch auf LinkedIn einen kleinen Auftritt sozusagen, wer sich das anhören möchte. Also bin wirklich ganz, ganz stolz und freue mich darauf, dass wir diese Studie heute sozusagen auf den Weg gebracht haben mit unseren Partnern.
Dann verlinken wir das in unseren Shownotes, damit diejenigen, die das jetzt hören, dann auch gleich
das super
zu sehen bekommen. Vielen Dank. Ben, was mit dir?
Bei mir ist auch ein fachliches Thema. Also arbeiten, ja.
Ich habe gehört, du wolltest deutscher Tennismeister werden.
Ich glaube, der Zug ist lange abgefahren. Da gibt es andere, die es leichter hinkriegen. Und von meinen Heimwerker mittelmäßigen Qualitäten wollte ich auch nicht sprechen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wir machen, wir arbeiten gerade am Projekt, was wir Ende April veröffentlichen werden, wo wir uns mit dem Thema D2C, Grown-Ups etc. beschäftigen, auch mit Forschung und da versuchen, ein sinnvolles Angebot hinzustricken. Da arbeiten wir wie wild seit drei Wochen dran. Das geht alles sehr schnell und dann wahrscheinlich Ende April kann man es offiziell machen.
Sehr gut. Das wäre übrigens auch nochmal so ein Thema. Es fällt mir gerade auf. Die größte Medienausbruchsbewegung von digitalen D2Cs war ja schon immer ins TV rüberzugehen. Ne? Ihr nickt beide. Da hätte ich auch nochmal die eine oder andere Frage aus beiden Perspektiven. Ich möchte nicht wissen, wie es für diejenigen sind, die eine mittelalte Zielgruppe haben, die von TV abhängig sind, aus welchen Gründen auch immer.
Denen geht's gut.
Ja?
Ja.
Den mittelalten, ja.
TV super.
Echt?
Ja, also bitte, also das würde ich gerne nochmal ganz klar machen. TV ist ein super Medium, ist ein extrem reichweitenstarkes Medium und man darf nicht vergessen, in welcher Geschwindigkeit man heute immer noch abends bei Günter Jauch seine Reichweite direkt erzielt und TV wirkt.
Ja. Ja, ich glaube, dass TV wirkt. Ich glaube, dass TV, dass die Reichweite von TV, wilde These, über alle Altersgruppen nicht gleich verteilt ist.
Definitiv nicht. Das ist völlig klar. Also insofern.
Aber Martina, wir dürfen jetzt noch nicht alles vorwegnehmen. Das ist aber ein super Cliffhanger für die nächste Folge.
Gerne.
Ich danke euch ganz, ganz herzlich für euer Kommen und die Zeit und die Insights, die ihr hier mit mir uns geteilt habt. Ich freue mich auf die Fortsetzung und bitte passt gut auf euch auf, damit wir bald die nächsten Folgen aufnehmen können.
Vielen Dank, Erik.
Vielen Dank, gleichfalls. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.